willkommen zum Netzpolitik.org Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und mein Gast heute ist Johannes Loxen von Sernet. Du bist Geschäftsführer da. Und was macht Sernet?
Ja, wir haben zwei Tätigkeitsbereiche. Das eine ist Softwareentwicklung im Bereich Samba und Support, also Service Level Agreements, 24 Stunden am Tag Support für Samba-Anwender zu erbringen. Und der zweite Bereich ist auch im Bereich Service Level Agreements, aber dort dann eben Dienstleistungen rund um Netzwerksicherheit. Also BSI, grundschutzbuchkonforme Netzwerk, also Netzwerkstrukturen.
Samba ist ein Begriff, den viele vielleicht schon mal gehört haben. Es ist eine Software, die viele unbewusst einsetzen. Aber was ist es genau?
Ja, Samba ist die Implementation eines bestimmten Protokolls auf Unix-Plattformen. Und das bedeutet im Klartext, dass man mit Samba von Windows- und Linux-Arbeitsplätzen aus auf Unix Freigaben, also auf Dateifreigaben und Drucker zugreifen kann. Und das ist insofern interessant, als dass man mit Windows-Arbeitsplätzen normalerweise eben nur auf Windows-Server zugreift, hier jetzt aber eben auch auf zum Beispiel Linux-Server zugreifen kann. Das heißt, wir haben das Protokoll, das Microsoft implementiert hat, um Windows-Server mit Windows-Clients, Windows-Arbeitsplätzen sprechen zu können, hier nochmal implementiert auf der Unix-Ebene.
Was kann man damit genau machen?
Ja, also Datei. Ich habe einen Windows-Arbeitsplatz und habe einen Linux-Server. Ich habe keinen Windows-Server. Ich will das nicht kaufen, ich will das nicht betreiben. Ich habe irgendwas, dass ich das nicht habe. Und ich habe aber einen Linux-Server. Und jetzt möchte ich von meinem Windows-Arbeitsplatz aus Dateien nutzen, die da drauf liegen. Die muss ich ja irgendwie herbekommen. Und das heißt, ich möchte in meinem Windows-Netzwerk auf eine Freigabe klicken, dass dann die Dateien, die auf diesem Linux-Server liegen, mir auch zur Verfügung stehen. Und das Ganze mit Berechtigungskonzept. Das heißt, wenn ich der richtige Benutzer bin mit dem richtigen Kennwort, dann kann ich die Dateien aufrufen, sonst eben nicht. Das heißt, der Linux-Server bietet an Windows-Arbeitsplätze Dateien an, für wenn man das richtige Benutzername-Kennwort-Paar hat und eben auch die Drucker, die dort angeschlossen sind.
Jetzt haben wir eine freie Software-Community. Wie weit ist es verbreitet? Wie viele Leute arbeiten da eigentlich mit in dieser Community?
Samba nutzt eigentlich jeder irgendwo, der auch mit Windows und Linux in gemischten Netzen zu tun hat. Also daran kommt man nicht vorbei, sei es nun, ob man nun kleine Appliances hat, irgendwelche kleinen Geräte, auf denen man Zugriff nehmen kann über Windows-Arbeitsplätze, sei es, dass man in großen Netzwerkumgebungen arbeitet, wo es auch Unix gibt. Da hat man automatisch immer mit Samba zu tun, weil es die einzige freie Implementation dieses Protokolls ist, die heute nennenswerte Verbreitung hat. Also danach kommt ganze Weile nichts und dann gibt es noch ein paar proprietäre Geschichten, aber die wollen wir hier nicht betrachten. Und als freie Software hat sie eben auch ein Team von freiwilligen Entwicklern, die alle mehr oder weniger auch in Unternehmen arbeiten, sofern sie nicht im Studium hängen, aber die das halt erstmal auf freiwilliger Basis erstellen, die dann vielleicht auch damit ihren Lebensunterhalt verdienen, wenn sie das auch im Rahmen der Firma machen können, dann solche Dienstleistungen anbietet. Das sind nicht nur wir, da gibt es auch noch andere. Und das gesamte Samba-Team ist relativ klein. Normalerweise sind Entwicklerteams im Bereich Open Source eher groß, wenn man an das KDE-Team oder das Linux-Kernel-Team denkt. Im Samba-Team ist es so, dass dort vielleicht 30 Leute Mitglied sind. Aber von diesen 30 Leuten, sagen wir mal so, produzieren 10 Leute über 99% des Codes. Und das ist halt, dann merkt man also, dass es ein sehr kleiner Kreis ist, der dann vielleicht auch mal sehr effizient auch zusammenarbeiten kann.
Wenn ihr als Firma euch auf ein einzelnes Ökosystem so sehr spezialisiert und euer ganzes Geschäftsmodell darauf aufbaut, wie unterstützt ihr das Ökosystem im Rahmen einer Open-Source-Strategie?
Ja, es gibt dort mehrere Aktionen, die wir dann machen. Zum einen ist es ja so, dass wir hier zum Beispiel aus diesem Samba-Core-Team sitzen 4 Leute bei uns, die dort arbeiten. Und wir haben natürlich Kundenaufträge, in dem dann Samba weiterentwickelt wird. Aber natürlich gibt es auch Leute wie den Volker Lendicke, der in diesem Team Mitglied ist und der auch sein eigenes Steckenpferd hat, das abseits der konkreten aktuellen wirtschaftlichen Interessen eines bestimmten Kunden steht. Das heißt, er hat zum Beispiel den Ehrgeiz, eine bestimmte Thematik wie Cluster-Technologien, also der Verbund mehrerer Server, vorwärts zu treiben, wo es gerade keinen Kunden gibt, der das beauftragt. Das heißt, da gibt es auch ganz klar die Notwendigkeit oder den Zwang, je nachdem, wie man sieht, ihn auch für bestimmte Sachen freizustellen. Oder wir haben Leute, die wir mit Studenten Werkverträgen einfach bezahlen, die de facto manchmal ein Stipendium bekommen, weil wir sie trotzdem in unsere gewerblichen Tätigkeiten nicht so einbinden können, wie man sich das immer wünscht. Manchmal kommt ein Auftrag, dann kann man dem das geben, aber es gibt auch weite Strecken, wo wir nicht wissen, ja gut, wie bezahlen wir den gerade? Also wir haben zum Beispiel zwei Studenten, die bis vor kurzem noch, also der eine geht jetzt in das feste Anstellungsverhältnis über, aber die beiden haben wir bis vor kurzem einfach komplett in ihrem Studium auch, wenn man das so will, alimentiert. Natürlich haben wir auch einen Nutzen davon, weil wir sagen können, hey, wir haben 4 Samba-Team-Mitglieder bei uns an Bord. Das ist der Marketing-Effekt, aber dafür haben die dann halt auch sozusagen ihr Stipendium. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir sogenannte Projektproposals machen. Das heißt, wir schreiben auf, wo wir denken, wo sich Samba weiterentwickeln sollte, und dafür suchen wir Sponsoren und gehen aktiv auf Unternehmen zu und sagen, das ist eigentlich das, was ihr in 2 Jahren haben wollt. Ihr solltet jetzt vielleicht ein Schärflein dazu beitragen, und das funktioniert sehr, sehr gut. Also wir hatten heute gerade wieder Deadline für 7 Proposals, wie eigentlich Samba sich weiterentwickeln soll, und das findet dann auch seine Sponsoren.
Habt ihr das Gefühl, dass ihr Kontrolle abgibt in eurem Geschäftsmodell? Weil das ist ja eigentlich, wenn ihr auf so einer freien Softwareprojekt basiert, könnt ihr das natürlich ein bisschen steuern, lenken, indem ihr Entwickler einstellt. Aber was ist das so für ein Gefühl, in so einer eher offenen Umgebung ein Geschäftsmodell aufzubauen?
Also es ist ja gerade so, gerade bei den Leuten, die sehr gut sind im Bereich Open Source Software, die dann auch sozusagen dort Aushängeschild sind, hat man ja auch manchmal den Nachteil, dass sie halt auch sehr spezielle Interessen haben und die dann auch durchdrücken können, weil sie sich das leisten können. Da benutze ich dann immer den Begriff der Diva, also Leute, die einfach sagen, okay, ich will das jetzt machen und ich kann mir das leisten, das auch einfach zu tun, weil ich dieses Renommee habe, und die dann halt auch einmal mit dem Kopf durch die Wand gehen und dann muss halt der Rest folgen. Und das heißt, man hat natürlich immer, man ist auch immer ein Teil der Community und man hat auch die Gesetze dieser Community zu befolgen. Das bedeutet im Beispiel Samba zum Beispiel, wenn Microsoft und Novell eine Vereinbarung treffen, wo wir als Unternehmen sagen, naja, die müssen selber wissen, was sie tun, wo es uns im Grunde erstmal egal ist als Unternehmen. Wir aber auf der anderen Seite als Teil der Community sehr aufpassen müssen, wie das sozusagen sich auf das Ökosystem, wie es so schön neudeutsch heißt, der freien Software auswirkt, und wir sehen, das ist schädlich, dann müssen wir dort in zwei Seiten aktiv werden. Erstens, wenn das Samba-Team sagt, das ist Mist, das können wir nicht akzeptieren, wir werden das torpedieren, dann müssen wir das unterstützen, weil wir einfach sagen, wir sind Teil dieser Community, und ob uns das nun gerade passt oder nicht, wir sind mit an Bord dieses Schiffs. Und das Zweite ist, dass wir auch ganz konkret unsere Möglichkeiten ausnutzen müssen, vielleicht im gewerblichen Rahmen auch so jemand wie Novell, der etwas Falsches getan hat, auch Einfluss zu nehmen im Rahmen der Möglichkeiten, das zu beseitigen. Also man ist ganz klar Mitglied dieser Community und man hat manchmal gewerblich andere Interessen. Das sehe ich dann immer so schön an dem Beispiel, wenn Debian sagt, wir müssen Firefox umbenennen, weil das passt nicht, das ist nicht frei genug, und Ubuntu sagt, das können wir so lassen, dann sieht man, dass Debian freier ist als Ubuntu. Was heißt denn das? Es ist beides freie Software, aber das eine macht mehr Kompromisse als das andere. Also das ist halt immer eine Abwägungssache, aber man muss dort ganz klar sich diesen Gesetzen auch unterwerfen.
Wie nachhaltig ist das Geschäftsmodell?
Es gibt zwei Bereiche, in denen wir arbeiten. Das eine ist, dass wir stumpf sagen, die Software ist da und wir bieten Support drauf an. Das zweite ist, dass wir auch eine Steuerungsmöglichkeit haben. Wenn wir zum Beispiel sagen, ja, wir schreiben so ein Proposal, da schreiben wir rein, was der Kunde bestimmt ganz gerne hätte, und dann beauftragt er das. Also das ist auch viel Geschäft, was man selber generiert, indem man Needful Things produziert, wo man sagt, ja, das hätte ich gerne. Und das heißt, es ist auch eine Frage der Kreativität, wie man damit umgeht, diese Dinge nachher auch zu transportieren. Also ich denke, es ist beides. Das ist das klassische Geschäft, dass man sagt, da ist schon etwas, das hat eine Community gemacht, das kann man mit wenig Aufwand veredeln und am Support verdienen, oder aber auch zu sagen, ja, man kann die Entwicklung steuern und dadurch auch Geschäft generieren, indem man sich Entwicklungsaufträge aus dem Markt abholt.
Gibt es Gefahren für das Geschäftsmodell?
Ja, natürlich, es sind vielerlei Gefahren da, weil natürlich gerade in einem erfolgreichen Modell mit sehr guten Entwicklern man auch immer gucken muss, dass man die Bedürfnisse, die da sind, auch befriedigt. Das heißt, wenn man sich mit seinem Geschäftsmodell zu weit entfernt von den Bedürfnissen der Community, kann es sein, dass einem die Basis wegkippt, weil die dann sagen, nö, wir gehen woanders hin. Das ist das, was man dann ja auch manchmal bei größeren Firmen, die schlechte Deals machen, dann erlebt. Und das ist halt für kleinere Firmen wie uns auch immer ein warnendes Beispiel. Und der zweite zweite Bereich ist natürlich, sind sozusagen die internen Fehler, die man selber macht. Fehler, die man im System findet, ist zum Beispiel, klar, das bekannte Beispiel der Softwarepatente, wo man sagt, okay, es gibt systematische Probleme damit, dass jemand ein System wie zum Beispiel Software, das inkrementell entsteht, also in kleinschrittiger Weise, trotzdem patentieren kann. Das heißt, einen erfinderischen Schritt für sich in Anspruch nehmen kann, der unmöglich so gegeben ist. Was dann im amerikanischen Patentsystem bis zur Patentierung von Geschäftsmodellen führt, wo dann auch sozusagen in Europa spätestens der Hand zu ist, aber wo man auch sagen würde, reine Software ist über Umwege in Europa patentierbar, das ist auch nicht zu akzeptieren, aus verschiedenen Gründen, aber der wesentliche ist, dass der erfinderische Schritt niemals so hoch ist, wie er behauptet wird. Und dadurch habe ich natürlich das Problem, dass wenn jemand etwas implementiert hat und patentiert hat, es mir verboten ist, es nochmal zu implementieren, außer für reine Forschungszwecke und es nachher in irgendeiner Weise gewerblich zu nutzen.
Wie weit sind wir da in der Debatte? Also Samba war ja im berühmten Microsoft-Verfahren mit der EU-Kommission involviert.
Ja.
Was ist da der Stand?
Das Verfahren ist noch lange nicht zu Ende. Der Stand ist derzeit, dass natürlich sich die EU-Kommission in einem Verfahren mit Microsoft hakelt, was über viele, viele Instanzen geht und wo es dann wieder darum geht, sind irgendwelche Strafen zu zahlen, sind sie vielleicht nicht zu zahlen. Wenn sie gezahlt werden, kann man sie wieder zurückkriegen. Wenn man sie nicht zurückkriegt, was heißt das nachher für die Anrechnung, wenn es dann im nächsten Schritt darum geht, Tageszwangsgebühren zu zahlen, weil man etwas nicht tut, im Sinne so wie im Deutschen eine einstweilige Verfügung und man einfach sagt, 2 Millionen Dollar pro Tag, das ist nicht so schlimm. Kurz, es gibt halt ein ständiges Hin und Her, das Verfahren wird sich noch über Jahre hinweg ziehen und die entscheidende Aussage dabei ist, dass man feststellt, zum Beispiel Kartellverfahren sind überhaupt nicht geeignet, Probleme zu lösen, weil wenn jemand mit einem Patentverfahren zum Beispiel oder mit irgendetwas, womit ich nur kartellrechtlich vorgehen kann, mich als Unternehmen bedroht, dauert das zum Beispiel bei der EU 10 Jahre. Da sage ich, das heißt, in dem Moment, wo ich von so einem Verfahren bedroht bin als Unternehmen, drehe ich sofort ab und sage, nein, das ist nicht mehr mein Thema, ich habe sowieso keine Chance. Und das ist das, was ja die großen Player wollen, dass man, wenn man mit so einem Verfahren konfrontiert ist, gleich beidreht und sagt, na gut, ich suche mir meine Spielwiese woanders. Das heißt, das Verfahren wird sich hinziehen. Es ist für den normalen Interessenten ist es fast nicht relevant, in welchem Status es ist, weil das Prinzip dieser Verfahren ist, auf Jahre hinaus rausgezögert zu werden.
Und was war die Rolle von Samba? Da wollte ich nochmal drauf hin, in diesem Verfahren.
In diesem Verfahren gab es ja 2 Punkte, die besonders diskutiert wurden. Das eine war die des Media Players, das heißt diskriminierungsfreie Installation von irgendwelchen Abspielgeräten für Multimedia-Inhalte. Das war eine Geschichte, die hat dann dazu geführt, dass es jetzt bestimmte Versionen von Windows XP gibt, die bestimmte Microsoft-Features nicht enthalten, damit man möglichst diskriminierungsfrei auch andere Sachen installieren kann. Das will natürlich gar keiner haben. Das war auch ein Schuss in den Ofen im Grunde. Und der zweite Bereich ist natürlich die, dass man gesagt hat, ja, Leute, die konkurrierende Software entwickeln, möchten das ja möglichst a. diskriminierungsfrei machen und zweitens nach Möglichkeit auch Zugriff zum Beispiel auf bestimmte Spezifikationen haben. Nicht auf Source Code, noch nicht mal auf algorithmische Strukturen, aber doch zum Beispiel auf die sogenannten Spezifikationen, wie das grundsätzlich funktioniert, damit man eben im Sinne auch der kartellrechtlichen Bewertung sagen kann, ja, dann nutzt nicht jemand sein Monopol aus, weil das ist ja der zentrale Vorwurf von Microsoft, dass man ein Monopol ausnutzt, und zwar in schädlicher Art und Weise. Und da hat natürlich das Samba-Team, was eine alternative Implementation des gleichen Software-Stacks, wie man so schön sagt, hat, natürlich eine gewisse Rolle gespielt. Und die Free Software Foundation hat natürlich gesagt, okay, hier Samba ist ein schönes Beispiel, können wir das anwenden.